Und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also den ersten Teil dieses aus dem Gebet kennen wir. Ja, das wissen wir. Gott hat uns in Jesus Christus die Schuld vergeben. Heute geht es aber mehr um den zweiten Teil. Wissen wir überhaupt, was wir beten? So wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Eine junge Frau, 19 Jahre alt, steigt an einem grauen Novembernachmittag am Chemnitzer Hauptbahnhof mit ihrer Mutter und ihrem Bruder aus dem Zug, ohne zu wissen, wo sie sind. Die drei haben 5 schreckliche Jahre hinter sich und sind froh, endlich in einem friedlichen Land angekommen zu sein. Behütet, aufgewachsen, in einer Bauernfamilie, war das Landleben zwar mühevoll, aber die Baptistengemeinde war geistlicher und gesellschaftlicher Mittelpunkt. Eine neue deutsche Schule im Ort wurde eingeweiht. Bis zur 3. Klasse begann der Unterricht mit Gebet. Dann von einem Tag auf den anderen mit dem Gruß Heil Hitler. Der Krieg ging an dem kleinen Dorf im polnischen Korridor vorüber, bis die sogenannten Befreier kamen. Sie verschleppten Mann und Vater, erst am Weg zur Deportation nach Russland verhungert. Mit 14 Jahren wurde das Mädchen mit Mutter und Bruder in einem ehemaligen Konzentrationslager interniert. Im Sommer als billige Arbeitskräfte an Bauern ausgeliehen, im Winter hungernd und frierend im Lager dahin vegetiert. So wie in Deutschland die Faschisten mit den Häftlingen in den KZs umgingen, genauso haben sich dann auch die aus dem Osten kommenden Sieger an den dort verbliebenen Deutschen gerecht. Man mag sich nicht vorstellen, wie es dieser und vielen anderen Familien, insbesondere den jungen Frauen, erging, die das alles nur aus einem Grund erlitten hatten. In ihrer Geburtsurkunde stand als Nationalität Deutsch. Die Frau hatte lange nicht über die Todesängste, die Trauer, die Scham, die Verzweiflung und Hilflosigkeit in dieser dunklen Zeit sprechen können. Erst als unser Sohn beim Besuch des ehemaligen Internierungslagers in Polen seine Oma über Leben unter diesen Bedingungen zu befragen begann, da hat unsere Mutter darüber berichtet. Daran, dass sie dann als 14-Jährige am Chemnitzer Hauptbahnhof zusammenbrach, nach all den Demütigungen und Erinnerungen endlich frei zu sein, aber eine zerbombte Stadt als ihr neues Zuhause erkennen zu müssen. An diese Situation habe ich lange denken müssen, als ich vor 4 Wochen die Predigt in Döbeln vorbereitet habe. Ich wollte eigentlich was ganz anderes predigen. Aber genau an dem Tag fand in Döbeln der ökumenische Gottesdienst statt, wo an die getötete Valeria gedacht wurde. Die Angst in der Bevölkerung war groß, das Mitgefühl für die aus der Ukraine geflüchtete Mutter des getöteten Mädchens überwältigend. Der Hass auf den vermeintlichen Mörder abgrundtief. Was haben diese beiden so anscheinend diametralen Ereignisse denn miteinander zu tun? Darf, soll oder muss ein Christ seinen Peinigern, den Menschenschändern oder sogar Kindermördern vergeben, so wie wir das beten? Und ein drittes, wo ich in dieser Woche daran denken musste, Frauengefängnis Hoheneck. Habt gelesen, diese Woche mit dem Bundespräsidenten wurde eine Gedenkstätte dort eingeweiht. Die meisten der zu DDR-Zeiten inhaftierten Frauen hatten nur ein Verbrechen begangen. Sie wollten dorthin ausreisen, wo Müller Milch und Langnese Honig fließen. Stattdessen wurden sie von linientreuen Wärterinnen unter unmenschlichen Bedingungen zu Zwangsarbeit für Westfirmen wie Otto Neckermann und Co. genötigt. Als wir im letzten Jahr mit dem Jubilatechor den Gedächtnisgottesdienst für den Hungerstreik vor 70 Jahren mitgestalteten, berichtete mir der Stolberger Pfarrer über die noch heute bestehende unbewältigte Kluft, ja den Hass zwischen den damaligen Aufseherinnen und den Häftlingen. Und so habe ich mir die drei Fragen gestellt. Muss man auch Verbrechern vergeben? Aber wer bin ich, um über andere zu richten, zu urteilen? Und drittens, was sagt uns die Bibel dazu? Ist uns bei dieser Vergebung Jesus Vorbild? Ein katholischer Pfarrer predigt 2019 über Vergebung für Täter von sexuellem Kindesmissbrauch. Ihr kennt die Thematik. Und im Gottesdienst gibt es einen Eklat. Lag er so daneben? Nein, Jesus hatte noch radikalere Positionen zu diesem Thema. Liebe Geschwister, liebe Freunde, die Frage steht im Raum. Muss man einem Verbrecher vergeben? Der katholische Pfarrer Ulrich Zurkulen darf in Münster nicht mehr predigen, weil er genau das gefordert hatte. Manche meinen, zwischen Kindesmissbrauch und Kindesmord, wie an der kleinen Valeria aus Döbeln, da liege noch ein großer Unterschied. Ich meine, nein. Gott will, dass die Kinder unter seinem Segen groß werden können. Dass sie die Erfahrung machen, dass sie stark werden sollen. Denn Jesus stellt ja das Kind in die Mitte beim Streit um die Größten im Himmelreich. Matthäus 18,3. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und wenige Verse weiter warnt er, dass es besser wäre, mit einem Mühlstein um den Hals im Meer versenkt zu werden, als einem der Kinder Böses zu tun. Missbrauch ist das Töten der kindlichen Seele und Mord auf Raten. Insofern ist die damals geplante Predigt von Zurkulen vergleichbar mit der Situation in Döbeln. Darf man dem 36-jährigen Tatverdächtigen, der in Prag festgenommen und jetzt nach Deutschland überstellt wurde, wenn er es denn war, denn es gilt immer noch die Unschuldsvermutung, darf, muss oder soll man ihm vergeben? Man kann theologisch gesehen auch Priestern vergeben, die sich an Minderjährigen vergangen haben, so Pfarrer Zurkulen. Diesen Gedanken habe er an seiner Predigt weiter ausführen wollen. Aber das sei im Aufschrei der Gottesdienstbesucher untergegangen, sodass er abbrechen musste. Rund 70 Besucher und Sänger des Chores verließen die Heilig-Geist-Kirche, nachdem er sagte, Vergebung gilt für jeden, der schuldig geworden ist. Später erklärte er sich daraufhin, als er schon suspendiert war, gegenüber der Presse. Er fände es an der Zeit, dass gerade gläubige Menschen den Tätern irgendwann vergeben sollten. Er hätte gern begründet in seiner Predigt, warum Vergebung zu den Grundaufgaben von Christen gehört. Und dass es auch keinen anderen Weg zum Frieden gibt. Er hatte gern die Geschichte zitiert, in der Jesus der Ehebrecherin vergibt. Oder die Geschichte vom barmherzigen Vater, der seinen Sohn, der viel Böses getan hat, vergibt. Während der brave Sohn diese liebevolle Zuwendung des Vaters in diesem Augenblick nicht erfährt. Oder er hätte auch gern die Geschichte des Brudermörders Kain erzählt, wo Gott den Verbrecher begnadigt und ihm sogar Lebensschutz verspricht. Aber alles das war nicht möglich, weil die Leute so herumschrien, dass nicht einmal die Verständigung durch das Mikrofon möglich war. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wenn Menschen einen Pfarrer während seiner Predigt niederschreien, so ist das sogar nach weltlichem Recht ein Straftatbestand. Ich zitiere Paragraf 116 Strafgesetzbuch. Wer den Gottesdienst oder eine gottesdienstliche Handlung einer im Inland bestehenden Kirche absichtlich oder anderen Religionsgemeinschaft absichtlich und in grober Weise stört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Also dran denken. In der Predigt wollte Pfarrer Zurkuhlen auch die Novelle Das Netz von Werner Bergengrün erzählen. Da wird von einem Dorf in der Bretagne berichtet, in der es ein altes Gesetz war, dass eine Ehebrecherin von den Klippen ins Meer gestürzt wird. Und so kam es, dass eine Frau, deren Mann als Fischer auf See war, beim Ehebruch ertappt wurde. Und so wurde sie auch zum Tode verurteilt. Wie erstaunt waren alle Leute, als die Frau höchstens mit ein paar Schrammen im Gesicht am nächsten Tag mit ihrem Mann durchs Dorf ging. Was war geschehen? Der Mann hatte von der dramatischen Geschichte erfahren und seine Fischernetze über den scharfen Felsen im Meer gespannt, sodass seine Frau von den Netzen aufgefangen wurde. Der leitende Pfarrer dieser Pfarrei von Zurkuhlen, zu der die Gemeinde gehört, da war andere Auffassung. Kein Täter hat ein Recht auf Vergebung, sagte dieser Stefan Rau als Pfarrer. Ist das so? Im Übrigen, als ich in Predigt, als wir in Döbeln fertig waren, kam eine Frau, die ich sonst in Döbeln noch nie gesehen hatte, auf mich zu und sagt: Wenn Sie diese Predigt heute Vormittag gehalten hätten, wären Sie auf dem Markt ausgebuht worden. Was bin ich eigentlich? Wer bin ich, um über andere zu urteilen? Tatsächlich, und ihr wisst es, ist Vergebung ein zentrales Thema in der Bibel. Petrus fragte Jesus, wie oft er vergeben müsse, wenn ihm jemand geschadet hat. Und was sagt Jesus? Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Also damit meint Jesus nicht, also 490 Mal ganz genau, sondern er meint damit natürlich immer wieder. Und direkt im Anschluss macht Jesus im Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht deutlich, dass sich jeder Mensch am anderen versündigt. Es war ein Mann, der seinem Vorgesetzten 10.000 Zentner Silber schuldig war. Da er es nicht bezahlen konnte, befahl dieser Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Und da fiel der Knecht nieder auf seine Knie, flehte und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Was hat der Herr gehabt? Erbarmen. Er ließ den Knecht frei und er ließ ihm sogar die Schuld. Und was macht der Knecht? Er geht hin zu seinem Schuldner, der ihm nur 100 Silbergroschen schuldig war. Und er packte ihn, würgte ihn und sprach: Bezahle, was du schuldig bist. Da fiel der Mitknecht nieder und barg ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Das wollte er aber nicht, sondern er ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten alles das vom Herrn und sprachen: Du böser Knecht. Der Herr sagte: Ich habe dir deine ganze Schuld erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich nicht auch erbarmen sollen gegenüber deinem Mitknecht? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles gezahlt hatte, was er schuldig ist. Liebe Geschwister, keiner ist ohne Schuld. Das führt Jesus den heutigen Bibellesern und seinen damaligen Zeitgenossen beschämend eindrucksvoll vor Augen. Auch gerade in der Situation, als sie die in Flagranti erwischte Frau vor ihn schleppen. Was sagt Jesus? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jeder Mensch ist also immer wieder auf Vergebung angewiesen und soll sie daher auch den anderen erweisen. Und noch entscheidender, jeder Mensch ist auf die Gnade Gottes angewiesen. Keiner könnte seinen christlichen Ansprüchen gerecht werden und ihn mit sozialem Engagement, ehrenamtlichen oder hauptberuflichen Dienst in der Gemeinde oder durch sonstigen frommen Lebenswandel beeindrucken. Jeder Mensch ist vor Gott fehlbar und unvollkommen. Aber Jesus nimmt die Sünder an, heißt es in einem Kirchenlied. Das ist Gnade und das ist die Botschaft des Evangeliums. Deshalb hängt Jesus auch die zwischenmenschliche Vergebung so hoch. Wer Gnade erfahren hat von Gott, der soll auch selbst gnädig sein. Und Jesus erklärt seinen Jüngern, wie sie beten sollen und warum sie das tun sollen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das beten Christen aller Konfessionen. Da sind wir uns eigentlich wirklich klar, was wir da beten? Oder brabbeln wir nur, ohne nachzudenken, das auswendig Gelernte nach? Was heißt denn das ganz konkret? Im klaren Wortsinn, Gott möge uns unsere Schuld vergeben, so wie wir es den Menschen tun, die uns Böses wollen. Da dann adieu, schöne Ewigkeit. Sind wir Menschen überhaupt in der Lage, ehrlich zu vergeben, so wie Gott uns vergibt? Ein Recht auf Gottes Vergebung haben wir nicht. Dass Gott vergibt, ist Gnade. Und auch von anderen Menschen kann ich die Vergebung nicht einfordern. Aber jeder darf darum bitten. Auch Priester, die Kinder misshandelt, oder Aufseherinnen, die Gefangene schikaniert haben. Was natürlich nicht heißt, dass ihre Taten damit nach menschlichen Ermessen ohne Konsequenzen bleiben sollen. Menschlich gesehen widerstrebt uns das, auch diesen Schuldgewordenen zu vergeben. Sowas zu vergeben scheint Menschen unmöglich, eine nicht zumutbare Aufgabe. Ja, fragen wir zum Schluss als Letztes, hat dann Jesus von uns zu viel verlangt in der Bergpredigt? Ich solle die nicht hassen, die mir Böses tun. Und da fragen wir zuletzt, wie ist denn Jesus unser Vorbild? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wo sagt Jesus das? Am Kreuz, im Sterben. Ein Satz mit großer Tiefe. Er ist sogar zum geflügelten Wort in der Alltagssprache geworden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit diesem Satz wendet sich Jesus an Gott. Er betet. Und er betet für die anderen. Für wen genau, das bleibt offen. Sollte wirklich Jesus um Vergebung für alle bitten? Für einen Pontius Pilatus? Für die schreiende Menge der Juden, die ihn ans Kreuz gebracht haben? Für die Schächer? Für die Soldaten, die unten stehen? Der Gedanke ist nur schwer zu ertragen, insbesondere wenn man sich heute fragt, darf Gott auch bei jemandem sein, der einen Menschen ermordet hat, womöglich Kindern das Leben genommen hat, wie der kleinen Valeria? Kann Gott kaltblütigen Attentätern vergeben? Ja, er kann. Und Jesus bittet darum. Für Vergebung von Gott gibt es keine Obergrenze. Aber menschlich ist Vergebung schwer, liebe Geschwister, liebe Freunde. Und Jesus sagt selbst, Vater, vergib ihnen. Statt seine Peiniger zu hassen, sorgt er sich um diese. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Am Kreuz, im Sterben. Doch wenn man den Satz genau liest, und ich habe tatsächlich noch mal im Altgriechischen nachgeguckt, da ist genauso übersetzt. Vater, vergib ihnen. Er sagt nicht im Todeskampf, ich vergebe euch. Und hier ist Jesus ganz Mensch. Aber er bittet Gott darum, seinen Peinigern zu vergeben. Und er spürt als Mensch diese Grenze. Aber er verliert nicht seinen Glauben und seine Überzeugung, die da lautet, ich will nicht hassen, die mir wehtun. Ihre Gewalt will ich nicht mit Gewalt vergelten. Denn wer das tut, der entfesselt eine Spirale der Gewalt. Und hier ist Jesus der Sohn Gottes. Im selben Sinne hat er seine Zuhörer in der Bergpredigt aufgefordert, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und da lohnt sich ein Blick in die europäische Geschichte, wenn wir das auf heute übertragen. Deutschland gewinnt den Krieg gegen Frankreich 1871 und proklamiert zum Zorn der Franzosen das Deutsche Kaiserreich im Schloss von Versailles. Im Herzen von Frankreich. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg zahlen die Franzosen diesen Schmach den Deutschen heim. Der sogenannte auch Versailler Vertrag, den die deutsche Delegation im Spiegelsaal von Versailles unterschreiben musste, beendete den Ersten Weltkrieg auf völkerrechtlicher Ebene. Und er konstatierte die alleinige Verantwortung von Deutschland und seiner Verbündeten für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Gebietsabtretung, Abrüstung, Reparationszahlung an die Siegermächte, was das damalige Deutschland enorm schwächte. Rache. Was war? Viele Historiker sagen, dass der Versailler Vertrag dann in der Weimarer Republik auch den Rechtsradikalismus und den Nationalsozialismus mit angefacht hat. Wir kennen aus der Historie, dass die Führer damals 1940 Frankreich wieder überfielen. Was haben nach der deutschen Niederlage im Zweiten Weltkrieg die Siegermächte gemacht? Und so ist diese Spirale von Hass und von Rache. Diese Spirale dreht sich weiter nach oben, wenn sie nicht durch Versöhnung durchbrochen wird. Wenn es keine wahre Versöhnung gibt. Und das bis in die heutige Zeit. Obwohl Polen im Jahre 1953 nach Reparationsleistungen aus der ehemaligen DDR, denn das war damals der Vertrag der Siegermächte, Russland und Polen, wurde alleinig als Reparationszahlungen aus der DDR repariert. Die Industrie wurde abgebaut, das Eisenbahnnetz wurde abgebaut. Und 1953 hat Polen gesagt, die Reparationsleistungen sind abgeschlossen. Die DDR hat heute umgerechnet damals 250 Millionen Dollar an Polen gezahlt. Was ist heute? Vor 2 Jahren flammten diese Forderungen von Polen wieder auf. Wisst ihr, was Polen jetzt fordert? 1,3 Billionen Euro an Reparationsleistungen. Alle Kriegsherde in dieser Welt, ob Ukraine, Palästina, Afghanistan, haben als Ursache, dass der Mensch nicht zur wirklichen Versöhnung imstande ist. Oder doch? Während eines Staatsbesuchs des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt 1970 in Polen fand eine Kranzniederlegung am Ehrenmal für die Helden des Warschauer Ghettos statt. Und vielleicht haben einige dieses Bild im Blick. Dort sank Brandt unerwartet auf die Knie, eine Geste, die als Bitte um Vergebung für die deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkrieges verstanden wurde. Liebe Geschwister, eine solche Geste hätten sich auch viele internierte Deutsche von der polnischen Seite gewünscht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist kein Wunder, dass dieser Satz so berühmt ist. Er rührt viele im Innersten an. Sie entdecken in dieser Fürbitte Jesu ihre eigene Sehnsucht nach Vergebung. Und so wie es Willy Brandt vielleicht spontan am Denkmal der vielen geschundenen Juden gespürt hat, es gehört wohl zum tiefsten Verlangen des Menschen, ausräumen zu können, was sich zwischen sie und andere geschoben hat. Auch das, was sich zwischen Gott und uns aufgebaut hat. Das Leben soll wieder heil werden. Dieses tiefe Verlangen schwingt mit, wenn Jesus um Vergebung bittet. Aber nicht nur das, auch die Antwort. Auch Gottes Zusage der Vergebung steckt in Jesu Worten. Mit ihnen legt er eine Spur zu Gott, die Hoffnung auf Gottes Liebe. Von ihr wissen wir uns im Leben und im Sterben getragen. Und so erinnert uns Jesus nicht nur an die Elenden, die Räuber, Mörder, Kinderschänder in dieser Welt, die es bis heute gibt, sondern er eröffnet uns auch einen anderen Blick auf diese Welt. Den Blick Gottes, der liebt auch diejenigen, die das nicht für möglich halten, weil sie sich zu sehr für etwas schämen, weil sie meinen, ihre Schuld könne nicht vergeben werden. Für sie, für alle, für uns besteht Grund zur Hoffnung. Denn Jesus spricht: Vater, vergib ihnen. Zum Schluss steht die Frage im Raum: Wird Valerias Mutter dem Mörder ihrer Tochter je vergeben können? Werden die Frauen von Honeck ihren Frieden finden? Werden die missbrauchten Kinder ihren Peinigern vergeben können? Wir wissen es nicht. Wir dürfen Gott aber für sie darum bitten. Denn Vergebung ist der einzige Weg, das Leben nicht von Hass vergiften zu lassen. Und deshalb möchte ich das Gebet unseres Herrn so verstehen. Vater, vergib uns unsere Schuld und hilf uns, denen in Liebe vergeben zu können, die uns Böses angetan haben. Und nach diesen Worten hat auch unsere Mutter ihren Frieden gefunden. Amen.